Was macht für Sie als Gast, als Gästin einen tollen Hotelaufenthalt aus? Was ist da für Sie persönlich wichtig, dass Sie sich wohlfühlen in einem Hotel?
Schon der allererste Eindruck, dass es irgendwie sauber ist, dass man willkommen ist, dass die Mitarbeiter, die dort sind, nicht diese professionelle, aufgesetzte, gespielte Freundlichkeit haben, sondern einfach so natürlich freundlich sind. Ja, und Sauberkeit natürlich ist ganz ein großes Thema.
Der schönste Hotelaufenthalt in Ihrem Leben, können Sie sich daran erinnern?
Das war definitiv Leela Palace in Neu-Delhi. Die Servicequalität, die die dort in einem großen Haus zusammenbringen, ist legendär. Die wurden dann auch zum besten Hotel der Welt ausgezeichnet. Total verdient aus meiner Sicht.
Hallo zu Positiv Führen, dem Podcast von und mit mir, Christian Thiele. Ihr wollt konstruktiver mit euch selbst umgehen, eure Belegschaft motivierender führen, positive Impulse in die Organisation geben und zwar mit System, damit es auch in turbulenten Zeiten klappt. Dazu serviere ich euch hier einmal im Monat Tipps, Themen und tolle Typinnen und Typen und zwar immer mit Bezug zu Positive Leadership und positiver Psychologie. Der Ort, an dem dieses Interview stattgefunden hat, ist besonders, besonders. Es duftet nach Veilchen, nach frisch gebrühtem Espresso. Gerade hat man für uns die klassische Musik heruntergedimmt. Ein totales Wohlfühlambiente. Ich bin zu Gast bei Andrea Fuchs vom Sanssouci, einem Luxushotel im Herzen Wiens. Und wie ich weiß, ist Andrea Fuchs nicht nur um das Wohl der Gäste bemüht, sondern auch um das der Mitarbeitenden. Es war lang schon verabredet, endlich hat es jetzt geklappt, dass ich sprechen kann mit ihr über Positive Leadership in der gehobenen Hotellerie. Also nochmal zurück zu ihrem persönlichen Lieblingshotel, dem Leela Palace. Und was hat Ihnen da so besonders gut dran gefallen als Gast?
Schon die Attitude der Mitarbeiter. Dann haben die das fertiggebracht, obwohl das Haus groß war und eine große Konferenz dort stattgefunden hat, an der ich teilgenommen habe, dass die jeden Gast mit Namen angesprochen haben. Wie das in der Menge funktioniert, weiß ich eigentlich gar nicht. Wir sind ein kleines Boutique-Hotel, da ist das leichter möglich. Und ja, ich hatte einen Personal Butler. Zuerst habe ich mir gedacht, der wird unterbeschäftigt sein, so war es aber dann nicht. Und die Aufmerksamkeit, also da wurde beobachtet, welche Süßigkeiten, die da so komplementär in meinem Zimmer liegen oder welche Früchte mag ich und welche mag ich nicht. Und die, die ich nicht mag, die sind dann weggeräumt worden und dann sind nur mehr die gekommen, die ich mag zum Beispiel. Also ein unglaublicher Aufmerksamkeitslevel auch, ja.
Was stört Sie, was nervt Sie, was ärgert Sie, wenn Sie zu Gast sind im Hotel?
Wenn Mitarbeiter auf andere Mitarbeiter oder das Management irgendwas schieben sozusagen, was nicht funktioniert. Ja, ich weiß eh und das habe ich eh schon gesagt, das ist nicht, ich weiß, dass das bei uns nicht gut ist. Also das finde ich ganz, ganz letztklassig. Und auch wenn wirklich Fehler passieren, wenn gar keine Einsicht ist oder gar keine Entschuldigung, weil Fehler passieren jedem. Wir arbeiten alle viel, wir haben viele Gäste und das finde ich überhaupt noch nicht dramatisch. Aber dann der schlechte Umgang mit Fehlern, finde ich, der ist ärgerlich.
Wie kann ich als Gast feststellen, ob das ein gutes Hotel ist? Vielleicht sogar aus der Distanz?
Naja, Bewertungen sagen schon was aus. Also das ist schon anders als früher. Früher hatte man ja eigentlich nur die Möglichkeit, Empfehlungen zu bekommen oder halt sehr ausgewählte Reisebüros, das gibt es ja immer noch, die von sich aus die Hotels prüfen und Hotels, die dann in so einem Programm sind, auf die kann man sich dann verlassen. Und mittlerweile hat aber diese Funktion eigentlich auch das Internet. Und es gibt ja Plattformen, die sind in Verruf gekommen, weil man dort halt bewerten kann, ohne je dort gewesen zu sein. Es gibt aber doch auch sehr qualitativ hochwertige Plattformen. Dann kann man nur bewerten, wenn man Gast war. Also erst nach der Reservierung bekommt man diese Möglichkeit. Und das sagt dann schon was aus. Wenn das viele Gäste sagen, also 1, 2, 3 Bewertungen sind auch noch nicht sehr aussagekräftig, aber wenn dort 1, 2, 3.000 Bewertungen sind und die gehen alle in eine Richtung, ich denke, das sagt dann schon was.
Für mich gibt es so Situationen, in denen ist mir das Hotel nicht besonders wichtig und dann gibt es Situationen, da lege ich großen Wert drauf und genieße es sehr. Und wo ich es am allermeisten wertschätze, ist beim Skifahren mit der Familie, weil da hat man einfach dann so viel Zeit im Hotel und die Kinder freuen sich übers Frühstücksbuffet und man geht noch Wellnessen und so. Ist das bei Ihnen auch so, dass Sie persönlich Momente haben, wo Sie besonders genießen, das Hotel und andere Situationen, wo es für Sie weniger wichtig ist?
Absolut. Also wenn ich auf einer Messe bin in Berlin oder in Paris, dann bin ich so wenig in diesem Hotel und dann so K.O. von dieser Messe, dann ist das einfach nicht so ausschlaggebend. Aber wie Sie richtig sagen, wenn man halt wirklich auf Urlaub ist oder ein besonderer Anlass, den man feiert oder ja, wenn man sich so erholen will und auch viel mehr Zeit dann im Hotel verbringt, dann macht das schon andere Ansprüche.
Frau Fuchs, wie sind Sie ins Hotel als Beruf gekommen oder wie ist das Hotel als Beruf in Ihr Leben gekommen?
Meine Eltern haben ein sehr, sehr gutes Restaurant in Wien betrieben und irgendwann war klar, dass ich in die Hotelfachschule gehen werde und dort ist dann wirklich der Funke übergesprungen. Das war damals sehr extrem. Ich glaube, das ist nicht mehr so extrem, aber wir haben ja damals Englisch, Französisch, Spanisch als Pflichtgegenstände zum Beispiel gehabt. Und in jeder Sprache haben wir nur über Hotel gesprochen und in Mathematik haben wir die optimale Form einer Doppelliterflasche ausgerechnet und in Stenografie und Maschinenschreiben, das es damals noch gab, haben wir nur Texte über Hotel geschrieben. Und also das war dermaßen Hotel-spezifisch den ganzen Tag und es hat mir aber wirklich bis zum Schluss unglaublich viel Freude gemacht.
Was macht für Sie gerade Führung in der Hotellerie besonders als vielleicht in anderen Branchen? Sie sind ja auch studierte Coachin, das heißt, Sie kennen sich ja auch aus in unterschiedlichen Organisationsformen, Unternehmensformen. Was macht die Führung im Hotel besonders, vielleicht auch besonders anspruchsvoll?
Wir sind eine Branche, die schon seit vielen Jahren extrem multikulturell unterwegs ist. Das kommt jetzt in immer mehr Branchen, aber bei uns ist das schon in der DNA sozusagen. Die Herausforderung ist, dass wir 365 Tage im Jahr 24 Stunden am Tag offen haben und man diese Grenze zwischen schon eine gute Linie vorgeben, schon Dinge auch kontrollieren, schon führen, aber viel Vertrauen haben, sehr genau ziehen muss. Das ist nicht wie ein Handelsgeschäft, wo der Chef oder die Chefin oder der Filialleiter mehr oder weniger immer, wenn dieses Geschäft offen hat, da sein kann. Das ist nicht möglich bei unseren Öffnungszeiten. Und es darf dann nicht so sein, wie wir sagen, wenn die Katze aus dem Haus ist, haben die Mäuse Kirtag. Also so, dass das dann irgendwie umschlägt in jeder macht, was er will. Und es darf aber auch nicht so sein, dass alle Angst haben vor falschen Entscheidungen und dann auch nicht gut arbeiten können. Also ich finde, die Herausforderung ist, das einfach immer offen haben und auch die Lager offen haben. Also bei uns ist es so, man kennt das vielleicht, wenn man irgendwo zu Gast ist und dann heißt es ja, wir haben keinen Gin mehr oder wir haben diesen Wein nicht mehr. Und sehr oft unterstelle ich jetzt, gibt's den Wein irgendwo noch im Lager, aber der Mitarbeiter, der jetzt da ist, hat den Schlüssel zu dem Lager nicht, weil man das absperrt und vielleicht nicht so viel Vertrauen hat. Und das möchte ich gar nicht. Also bei uns kann jeder Mitarbeiter, der den Wein verkauft, auch in das Lager, um den Wein nachzuholen. Und da braucht's halt ganz viel Vertrauen. Also es sind schon so Besonderheiten aufgrund der Öffnungszeiten und der multikulturellen Situation, denke ich.
Ich habe den Eindruck, dass eine Besonderheit auch ist, dass man sehr, sehr früh in eine große Verantwortung kommt. Also man ist gute Kellnerin, man ist guter Kellner und hat dann schnell mit Anfang 20, keine Ahnung, 10, 15 Leute auch unter sich. Was vielleicht in anderen Branchen nochmal 10 Jahre länger dauert, bis man diese Verantwortung auch hat. Sehen Sie das auch so? Und was macht auch das mit Führung?
Das hat natürlich auch damit zu tun, dass wir immer noch in der Branche sehr gute und sehr viele Lehrlinge ausbilden. Das heißt, die sammeln wirklich Berufserfahrung, ab dem sie 15 sind und haben ja bei uns in Österreich sehr oft diese duale Ausbildung, wo sie also Schule und Arbeit schon ab 15 Jahren kombinieren. Natürlich gibt's auch Hotelfachschüler, die dann bis 18 oder bis 19 in die Schule gehen und dann halt einsteigen, die schon mehr theoretisches Wissen haben. Und tatsächlich ist es so, dass sie hauptsächlich über Vorbilder lernen und natürlich auch jetzt immer mehr über Ausbildung. Ich sehe das aber schon auch so, dass wir da alle gemeinsam noch Fehler machen und eben halt aus einem wirklich guten Chef de Rang dann eine Führungskraft machen. Da ist halt ein wirklich guter Chef de Rang, kennt sich mit Wein aus, kann mit Gästen umgehen, kann die Speisen besonders gut erklären, ist umsichtig, aber das heißt noch nicht, dass er auch gut führen kann. Das ist auch ein Handwerkszeug. Und die Chance ist halt groß, man kann da wirklich viel Erfahrung sammeln, aber ich sehe da auch ein bisschen eine Gefahr drin, dass wir die manchmal verheizen, zu früh in zu viel Verantwortung stoßen. Also da liegt auch viel Verantwortung bei den Direktoren und Eigentümern, dass wir gut auf die jungen Leute Acht geben sozusagen und sie gut vorbereiten auf diese Aufgaben.
Muss ich in der Küche anders führen als in der Haustechnik? Muss ich im Restaurant anders führen als am Frontdesk?
Ja, wir hatten ja jetzt über 2 Jahre lang sozusagen den Versuch, mit New Work in der Küche zu arbeiten und haben da wirklich ganz anders geführt. Das hat aber doch eine Menge Voraussetzungen, die wir gerade jetzt nicht mehr erfüllen. Nämlich eine der Voraussetzungen aus meiner Sicht ist, dass man wirklich zumindest 4, 5, 6 Mitarbeiter hat, die auch an der Führung aktiv teilhaben wollen. Dass man also wirklich so eine partizipative Führung aufbauen kann. Also das war dort jetzt so ein Versuch im Housekeeping zum Beispiel. Das ist die formal höchst gebildete Abteilung, die wir im Haus haben. Also so viele Akademiker wie im Housekeeping haben wir in keiner anderen Abteilung. Und da muss man tatsächlich anders führen, weil überwiegend sind es Frauen, die im Housekeeping arbeiten. Die haben Top-Ausbildungen in ihren Ländern, sind dort Finanzleiter in Buchhaltungen gewesen oder Apothekerinnen oder eine Zahnärztin oder was auch immer. Und aufgrund der mangelnden Sprachkenntnisse sind die dann bei uns in der Reinigung. Und natürlich verlangen die zu Recht, erstens ist der Job auch körperlich sehr herausfordernd, sehr viel Respekt, weil sie oft verständlicherweise schon damit hadern, mit ihrer guten Ausbildung diesen Job machen zu müssen. Und da braucht es wirklich ganz besonders viel Fingerspitzengefühl, diese Abteilung gut zu führen. Und das ist auch die bunteste, was die Nationalitäten betrifft, muss man auch sagen.
Es gibt ja in einem Hotel gewisse Zwänge. Ich kann als Führungskraft nicht einfach sagen, macht euer Frühstücksbuffet dann auch, wenn es euch passt. Oder macht den Pool irgendwie auf oder die Sauna auf, wann euch irgendwie die Stimmung danach ist, sondern ich habe ja schon auch Rahmenbedingungen. Wo sind denn Freiräume? Wo sind denn Spielräume innerhalb dieser Orientierung am Gast, innerhalb dieser Leitlinien, die es braucht?
Also was wir schon an die Mitarbeiter sozusagen delegieren, ist, dass sie dann oft im Tagesgeschäft abschätzen, da braucht's jetzt nicht 3 oder 4 von uns. Wer möchte jetzt gehen oder wer hat die meisten Stunden oder einen können wir jetzt sozusagen nach Hause schicken und der macht jetzt frei. Oder aber auch kurzfristig, dass die Mitarbeiter sagen, ich habe jetzt noch einmal nachgesehen, wie die Reservierungslage für morgen ausschaut. Ich glaube, wir sind zu wenig. Dürfen wir noch wen anrufen? Wenn wer kommen kann, kann uns wer helfen? Dann sagen wir ja. Also wenn die schon so viel Verantwortungsgefühl haben und das checken, weil sie das auch gut machen möchten, einen guten Service am Gast machen möchten, dann kann man da noch kurzfristig reagieren. Ich sehe schon, dass da jetzt so ein bisschen eine Zweiklassen-Mitarbeitergesellschaft entsteht, die Homeoffice machen können oder überhaupt remote irgendwo am Strand sitzen und arbeiten können. Und die einfach in der Dienstleistung vor Ort sein müssen. Und das betrifft ja nicht nur die Hotellerie, das betrifft alle Pflegeberufe, das betrifft Piloten, Menschen, die bei der Bahn arbeiten. Der kann nicht von irgendwo diesen Zug lenken, das geht halt einfach nicht. Oder auch diese 4-Tageswoche, man ist viel produktiver, das nützt mir ja nichts. Wenn der Gast am Sonntagabend ein Roomservice haben will, dann brauche ich am Sonntagabend jemanden, der ihm dieses Roomservice bringt. Das nützt mir nichts, dass der am Freitag schon so viele gebracht hat, weil er so produktiv war in seiner 4-Tageswoche. Ja? Also es gibt Berufe, wo diese 4-Tage-Woche und natürlich möglich ist, aber diese mehr Produktivität, die da propagiert wird, von der profitieren wir in dem Sinn nicht. Wir müssen alle 7 Tage 24 Stunden hier abdecken im 5-Sterne-Bereich.
Ich finde ja Positive Leadership immer da besonders spannend, wo die Spielräume eher klein scheinen, wo es gar nicht so selbstverständlich ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt nicht so der super Gastro-Profi, aber hatte auch in der Hotellerie, in der Gastro, ja, so fairen Job-Erfahrungen und das war alles andere als Positive Leadership. Vielleicht erinnern sich auch manche von euch, das war nämlich auch ein Österreicher, an hier die Podcast-Folge mit dem HR-Chef von Lidl Österreich, Stefan Andexer. Ja, Discounter auch nicht unbedingt eine Wohlfühlbranche. Auch bei Discountern gibt es natürlich Systemzwänge. Meine Erfahrung ist natürlich, je dunkler die Umwelt ist, desto heller strahlt die kleinste Funzel, desto mehr können auch schon kleine Schritte in positiver Führung ausmachen und bewirken, auch wenn zum Beispiel die eigene Führungskraft nicht besonders positiv führt. Aber Andrea Fuchs hat, und das wird sie gleich erzählen, einiges an Positive Leadership Strategien, Rezepten, Tools in ihrem Instrumentenkasten. Hören wir uns weiter an, was sie so alles anstellt damit. Was heißt für Sie gute Führung in Ihrem Haus? Wie wollen Sie, dass hier geführt wird mit den Mitarbeitenden, mit den Teammitgliedern in den unterschiedlichen Bereichen?
Was mir ganz, ganz wichtig ist, es ist so viel Expertise beim Mitarbeiter, weil der so nah am Gast ist. Schon der Abteilungsleiter ist nicht mehr so viel am Gast und als Direktorin oder Direktor ist man noch weiter weg vom Gast, auch wenn man da durchgeht und 1-2 Stunden am Tag am Gast ist. Aber der Mitarbeiter ist 8 Stunden mehr oder weniger am Gast. Und das wäre ganz traurig, wenn da nicht so viel Vertrauen wäre, dass die mit ihren Vorschlägen und Ideen und Rückmeldungen von den Gästen, die sie einfach mehr haben als die Führungskräfte, nicht kommen würden zum Beispiel. Oder auch sagen würden, bei mir ändert sich jetzt privat was, ich bräuchte da irgendeine Änderung, würde aber gerne da bleiben, wenn sie so in ihrem Kopf haben, okay, das so wie ich es jetzt mache, geht für mich nicht mehr. Also da muss ich kündigen, weil reden brauche ich eh gar nicht und wahrscheinlich geht das eh nicht und das interessiert eh keinen. Also auch so dieses Vertrauen, dass die auch wirklich kommen und man gemeinsam Lösungen sucht. Und dass sie auch wirklich mitarbeiten an den Zielen. Also wir arbeiten mit der Balanced Scorecard und jede Abteilung erarbeitet Jahresziele. Und es ist mir ganz wichtig, dass eben nicht der Abteilungsleiter an seinem Schreibtisch sitzt und die Jahresziele erarbeitet und die dann plakatiert, sondern dass die gemeinsam diese Jahresziele arbeiten, dass da jeder im Boot ist, dass sich jeder damit identifiziert und die auch tatsächlich kennt, weil nur weil die wohin gepinnt sind, oder gepostet sind in unserem Intranet, das ist noch nicht die Lösung. Ja, dieses Teilhaben, das ist für mich die Lösung. Was auch ein Thema ist, ist, durch die Gespräche mit den Mitarbeitern immer noch besser draufzukommen, was die für Talente haben und für Interessen auch im Privaten und wie wir das einbinden können.
Haben Sie da ein Beispiel?
Unser Frühstückschef im Service, der Christian, der ist schon über 10 Jahre da und der ist ein unglaublich begeisterter Gärtner. Und der ist auch für die Blumen im Haus zuständig. In jedem Haus ist das meistens die Hausdame, aber er ist einfach der Gärtner und er kriegt auch ganz viel Wertschätzung drüber, weil halt seine Blumen schön sind. Oder wir haben eben eine Stubenfrau, die hat, sind wir dann draufgekommen, von ihrer Großmutter sehr gut nähen gelernt. Und dann haben wir eine Nähmaschine angeschafft fürs Hotel und jeder, der halt so irgendwo eine Kleinigkeit an seiner Uniform hat, darf dann hingehen zu ihr und sie näht das und über das kriegt sie natürlich auch ganz viel Danke und jeder ist froh, dass er wieder eine intakte Uniform hat und das dauert nicht ewig und sie kriegt auch Zeit eingeräumt in ihrer Reinigungszeit eigentlich, wo sie halt frei halten kann für ihre Reparaturarbeiten von den Uniformen. Oder zum Beispiel unser Front Office Manager. Unser Front Office Manager ist wirklich sehr IT interessiert. Und das war früher anderswo angesiedelt. Aber weil ihn das so interessiert, haben wir das jetzt zu ihm geschiftet. Ja, und jeder, der halt neue SIM-Karten im Handy und neue Zugangsberechtigungen oder was auch immer braucht, dafür ist jetzt er in charge und spricht mit den Firmen und verwaltet das und macht das gut, weil es ihn halt interessiert.
Damit sind wir, habe ich das Gefühl, schon genau bei dem Thema, auf das ich jetzt zu sprechen kommen wollte. Da haben Sie schon ganz wunderbare Beispiele geliefert. Trotzdem nochmal einen Schritt zurück. Was heißt für Sie Positive Leadership oder benutzen Sie diesen Begriff überhaupt?
Ja, also wir haben da wirklich einiges dazu gemacht. Eine große Intro-Veranstaltung sozusagen war nach diesen vielen Lockdowns im Mai 21, wo wir wieder aufsperren durften nach 7 Monaten, eine Veranstaltung mit 50 Mitarbeitern damals, wo wir uns ganz genau mit diesem Thema beschäftigt haben. Also wir haben mit 1,5 Stunden Trommeln begonnen, um nach dieser langen Zeit, wo wir uns nicht gespürt haben, gegenseitig einmal wieder in einen Rhythmus zu kommen und danach ausschließlich eigentlich Interventionen aus der positiven Psychologie gemacht. Also wir haben eine große Runde gemacht und jeder hat erzählt, weil wir ja lange keinen Kontakt hatten, jeder mit jedem, Was war das Beste, was in diesen 7 Monaten passiert ist, damit nicht nur gejammert wird, wie schrecklich der Lockdown war? Natürlich war er beschwerlich, aber es sind ja auch gute Dinge passiert. Und dann wusste mal jeder, okay, dann waren dann 50 gute Dinge im Raum. Das war schon für die Stimmung einfach ganz was anderes. Und dann hatte jeder unter seinem Stuhl 3 bunte Kärtchen und da konnte man sich bedanken bei den Kolleginnen und Kollegen. Und die sind dann eingesammelt worden und verteilt. Und die waren viel zu wenig. Ja, also jeder hat gesagt, ich brauche noch ein Katerl und noch ein Katerl und so. Und also da ist wirklich viel geflossen. Und ich habe vorbereitet, weil wir üblicherweise ein Geburtstagsessen haben. Also einmal im Monat esse ich mit allen Geburtstagskindern von diesem Monat sozusagen zu Mittag im Restaurant. Jeder bestellt, was er bestellen möchte, wie ein Gast. Und das ist ja ausgefallen aufgrund der Pandemie. Und dann habe ich im Vorfeld von dieser Intro-Veranstaltung mit der Patisserie gesprochen und die haben für jeden eine kleine Geburtstagstorte gebacken. Und die war dann schon auch wieder so eine Intervention, ein kleines Geschenk, etwas, was man nicht unbedingt erwartet. Die war schon vorbereitet. Und in diese Tortensackerl sind dann noch alle Dankesbriefe hineingekommen. Also da waren ganz viele Interventionen aus der positiven Psychologie. Und ich finde, das war wirklich ein guter Restart. Und danach, wir haben also einmal im Jahr 2 Tage eine Klausur, wo ich gemeinsam mit den Abteilungsleitern mich 2 Tage komplett aus dem Tagesgeschäft herausnehme, meistens so im November, das ist einmal so eine Zeit, wo nicht so busy ist. Und manchmal holen wir uns externe Trainer. In dem Fall habe ich es mit einer Kollegin aus der Ausbildung positive Psychologie gemacht, die ich davor, vor Positive Leadership, habe ich positive Psychologie beim Professor Streit in Graz gemacht. Und dann haben wir diese 2 Tage bestritten und haben uns wirklich durch diese ganzen Permafaktoren durchgearbeitet und gesagt, was werden wir tun, wie werden wir das umsetzen in die Wirklichkeit. Und wir haben vierteljährlich Strategie-Meetings und haben dann wirklich uns alle 3 Monate sozusagen wieder damit beschäftigt, gesagt, was gelingt uns schon, wo sind wir gut drauf, warum gelingt uns was nicht, was ist die Hürde, was hindert uns dran, gelingt es einer anderen Abteilung schon, Best Practice, was können wir von denen lernen?
Wenn Sie schon Perma und Permalead ansprechen, ja, wollen wir vielleicht einfach mal die 5 Dimensionen durchgehen. Positive Emotionen jetzt als Führungskraft in der gehobenen, in der Spitzenhotellerie. Warum sind die wichtig und was tue ich dafür?
Zum Beispiel beginnen wir Meetings ganz oft so, dass wir sagen, was ist jedem heute schon Tolles gelungen oder passiert auf dem Weg hierher? Ich persönlich muss sagen, es kommt ganz selten vor. Ich bin eher eine Frohnatur. Aber wenn ich spüre, ich habe einen grumpy Tag, dann sage ich lieber den ersten Termin ab, mach noch eine Walking-Runde und gehe dann frisch und lustig ins Hotel, weil ich weiß, das ist wie ein Schneeballeffekt. Wenn ich grantig in dieses Haus komme, in 3 Stunden ist der Grant in ganz vielen Bereichen spürbar. Das ist unglaublich, wie sich das ausbreitet. Also dieses Bewusstsein auch, was heißt es, jemandem ein Kompliment zu machen? Was heißt es? Also wir haben das auch, wir haben zum Beispiel einen Adventkalender gemacht. Das machen wir jedes Jahr. Und das sind aber dann so Türchen sozusagen jeden Tag. Und eines heißt dann, versuch heute ein ehrliches Kompliment jemandem zu machen oder dich bei jemandem zu bedanken. Also wirklich dieses Dankbarsein, oder jeder hat ein Dankbarkeitstagebuch bekommen im Rahmen des Adventkalenders bei einem Türchen. Ja, und das habe ich auch erklärt. Oder wir machen einmal zu Beginn einer Strategiesitzung eine Metameditation und fangen mit einer Meditation ein Meeting an. Also ich finde, das sind schon Maßnahmen, die man ganz konkret setzen kann, die zu dieser positiven Emotion beitragen und da einzahlen auf dieses Konto sozusagen.
2. Säule E, Engagement, also Flow und Stärken fördern. Wie schaut das aus bei euch? Was tut ihr da für die Führenden? Was tun die Führenden da?
Ja, also wichtig ist einmal auch wirklich diese Stärken gut herauszuarbeiten und sichtbar zu machen. Und manches Mal gehen die über das hinaus, so wie mein Beispiel vorher mit dem Frühstückschef, was man direkt eigentlich ursprünglich in seiner Profession oder in seiner Abteilung, in seiner Rolle, die man da jetzt gerade zugewiesen hat, umsetzen kann. Und dann schauen wir, dass wir die Rolle erweitern, dass wir das dazu nehmen, weil gerade in dem, was man so gerne macht, ist man ja meistens auch gut und da kriegt man auch so viel Positives zurück. Also diese Stärken. Oder wir haben zum Beispiel eine Spa-Leiterin, die eine unglaublich gute Verkäuferin ist. Also ist eine Spitzenverkäuferin. sie wird keine Spitzen-IT-Kraft werden. Ja? Und es hat keinen Sinn. Natürlich muss sie alles, was wichtig ist und die Grundgeschichten, das muss sie beherrschen, das muss sie können, das kann sie auch. Aber es hat keinen Sinn, da herum zu kritisieren, da müsste sie da noch besser und noch besser in der IT werden, wenn das nicht ihre Stärke ist, dann muss man schauen, wer deckt das ab. Und dafür wirklich sagen, noch nie haben, und das ist ja auch so, noch nie haben wir so viel Daysbar verkauft, bevor du da warst, war das einfach nicht in dem Umfang möglich, weil es keiner so aktiv verkauft hat, ja.
Ja, mir ist ein saublöder Fehler passiert. Ich habe vergessen, die Speicherkarte zu löschen von den ganzen tollen vorigen Gesprächsinhalten. Deshalb musste ich dann irgendwann feststellen, dass unser Gespräch gar nicht mehr aufgezeichnet wurde. Kaum habe ich das bemerkt, kaum hat Andrea Fuchs das bemerkt, telefoniert sie rum. Im Haus kommen schon zwei Leute und bringen SD-Karten, haben die aus Kameras gefingert und bemühen sich drum, dieses Problem zu lösen. So ist das, wenn man Verantwortung übernimmt, wenn man sich irgendwie zuständig fühlt, um ein Problem zu lösen, egal ob man formell dafür verantwortlich ist oder nicht. Es ändert aber nichts daran, dass ein Teil des Gesprächs verloren gegangen ist. Ich kann es so ein bisschen aus meinen Gedanken rekonstruieren. Zum Beispiel beim Thema Relationships. Sie haben in dem Hotel ganz berührende Weihnachtsfeiern gemacht, natürlich safe und den Lockdown-Regeln entsprechend, aber sie haben gerade in den Zeiten, wo die sozialen Kontakte eingeschränkt waren, auf eine ganz originelle Art Wege gefunden, um doch sowas wie Miteinander zu erleben und zu feiern. Meaning, die vierte Säule von Positive Leadership, also Sinn erleben, Sinn vermitteln. 9,5 Punkte auf Booking, die kriegt man nicht einfach so. Welchen Wert, welchen Beitrag, welche Leistung hast du vielleicht auch als Spüler, als Zimmerherrichterin, als Putzmann, als Putzfrau dazu geleistet? Das ist auch so ein Punkt, wo sie sagt, Andrea Fuchs, der ist ganz wichtig, auch um so den Beitrag des Einzelnen, der Einzelnen zum Großen und Ganzen erlebbar zu machen. Ja, fünftens, natürlich auch Ziele vermitteln. Was sind denn die Ziele? Was sind die Ziele fürs Hotel oder für die jeweiligen Bereiche? Und wie kann ich die sozusagen den einzelnen Mitarbeitenden erlebbar machen? Zu den Dingen, die ich besonders spannend finde, ist, dass Andrea Fuchs auch den 360-Grad-Permalead-Profiler eingeführt hat, dass also Führungskräfte Rückmeldungen bekommen in Sachen Positive Leadership von den Mitarbeitenden, von den KollegInnen oder auch von der eigenen Führungskraft. Und wieso und wozu und wie, das erklärt sie am besten selbst. Fangen wir vielleicht nochmal beim Permalead-Profile an. Wieso eingeführt und mit welchen Zielen das 360-Grad-Feedback über den Permalead-Profiler, was waren da so Ihre Erfahrungen?
Ja, das Ziel war schon, dass wir als Führungskräfte, also alle Abteilungsleiter, aber natürlich auch ich, dass wir besser noch erkennen, wo ist die Luft nach oben, wo ist der blinde Fleck, wo wollen wir besser werden, womit wollen wir noch besser umgehen lernen in der Zukunft. Und Lernen ist überhaupt für uns ein ganz großes Thema. Das ist der Antreiber schlechthin für uns. Also wir feiern auch, wenn wir was gelernt haben. Ja, dann jubeln wir im Büro. Und dann haben wir uns eben entschlossen, diese Möglichkeit anzubieten, den Abteilungsleitern auf freiwilliger Basis. Und es hat aber jeder sich dafür entschieden. Es hat jeder mitgemacht. Und das Ergebnis war dann das, dass die Abteilungsleiter von ihren Mitarbeitern sehr gut bewertet waren, aber die Abteilungsleiter untereinander sehr kritisch waren. Mhm. Und dann haben wir uns bei unserer jährlichen Klausur wieder, das war jetzt dann im November 22, haben wir uns den ganzen Tag damit beschäftigt. Den habe ich dann organisiert und dann haben wir so mit Wertschätzungsdusche gearbeitet, also mal wirklich geschaut, was sagen die Kollegen eigentlich über mich Gutes, ja? Und dann auch so zwei Wahrheiten, eine Lüge, wo wir draufgekommen sind. Unglaubliche Dinge, die die schon gemacht haben. Ja, ich weiß nicht, mit dem Fallschirm wo abgesprungen und das, was wir nicht wussten und was für Kunststücke die können. Und was so alles irgendwie die Wertschätzung oder die Einschätzung auch der Kollegen untereinander noch einmal wirklich gehoben hat. Und an dem arbeiten wir jetzt gerade. Das war ein Learning, das wir eben aufgedeckt haben, aber auch bei dem Feedback der Mitarbeiter an die Abteilungsleiter punktuell, wo es dann so das Feedback war, zu wenig Entscheidungsstärke oder nicht genug Vorbild, also predigt ein bisschen was anderes, als die Führungskraft dann tut. Und wir wissen ja, das Handeln ist das ganz Entscheidende, das Reden ist nicht schlecht, aber das Wichtige ist, dass wirklich danach handeln. Und das einmal bewusst zu haben, wie wir wissen, hilft uns ja schon oft an ersten Schritt. Also in dem Moment, wo es einmal da so aus dem Unbekannten auftaucht, kann man ja schon damit beginnen zu arbeiten. Und wir haben jetzt auch einige Schulungen ganz individuell für die einzelnen Führungskräfte herausgesucht, geplant mit ihnen und die laufen auch schon.
Und macht es aus Ihrer Sicht Sinn, diesen Check praktisch immer wieder zu wiederholen und in welchen Abständen? Oder war das jetzt für Sie erstmal ausreichend, sozusagen so diese Form der Testung und diese Form der Temperaturmessung sozusagen? Wie sind da Ihre Gedanken und Erfahrungen dazu?
Ja, also die Mitarbeiter, die jetzt da nicht nur ganz prickelnde Rückmeldungen bekommen haben, die haben sich das schon auch gewünscht. Die haben gesagt, ja gut, verstehe ich, an dem arbeite ich jetzt, würde gern sehen, in einem Jahr zum Beispiel, wo stehe ich? Mhm. Bin ich in die richtige Richtung unterwegs? Und das werden wir auch machen.
Für manche oder für alle?
Theoretisch ist jetzt einmal für manche gedacht, aber das werden wir noch, also solche Dinge zum Beispiel, die besprechen wir dann. Ja. Und sagen, was glaubt ihr? Mhm. Was ist gut für euch? Mhm. Möchtet ihr das machen? Mhm. Und man hat schon gesehen, es ist ganz schön zeitaufwendig. Also wenn man das ernst nimmt und ich habe eben die 8 Abteilungsleiter bewertet, also da sitzt man bei jeder Bewertung, also bei jedem Feedback sozusagen 20, 30 Minuten, da muss man sich schon Zeit nehmen, ja.
Wie wichtig sind denn für Sie überhaupt so diese Zahlen, Daten, Fakten, auch die wissenschaftliche Evidenz hinter positiver Führung, hinter Positive Leadership?
Es ist schon wichtig, auch Dinge messbar zu machen. Und messbar heißt ja für mich auch, was bedeutet das dann in Bezug auf die Fluktuation? Was bedeutet das in Bezug auf Krankenstandstage? Was bedeutet das in Bezug auf durchschnittliche Zugehörigkeit zum Unternehmen? Also das sind ja Zahlen, die sollten in die richtige Richtung gehen, wenn man Positive Leadership sozusagen wirklich beherrscht und lebt. Und die Hauptmotivation aber eigentlich ist, dass wir sagen können, wir verstehen, dass es einen Fachkräftemangel gibt, nur gilt das für uns leider nicht. Dort sind wir noch nicht ganz, der wirkt sich schon auch auf uns derzeit noch aus. Aber ich bin überzeugt davon, dass wirklich gute Führungskräfte genügend Mitarbeiter haben werden und dass das die Größe sein wird, einfach die darüber entscheidet. Und wir merken das schon, das nimmt ja teilweise so Formen an, dass man das Geschäft wirklich nicht mehr machen kann, dass man nicht mehr 5 Tage oder 7 Tage die Woche das Restaurant offen halten kann. Also das ist ja
Zimmersperren
massiv
und so weiter, ja.
Mhm. Sichtbar in den wirtschaftlichen Zahlen. Das ist ja nicht nur so nice to have, dass wir genug Leute haben oder dann arbeiten die paar, die da sind, halt mehr. So viel mehr können die nicht arbeiten und die brauchen auch frei und man kann die auch nicht verbrennen. Also das sind ganz harte Zahlen auch, die dafür sprechen, dass man eine so gute Führungskraft wird oder ist, dass man eben wirklich seinen Betrieb gut bespielen kann.
Ich baue übrigens gerade eine Community in Sachen Positive Leadership auf oder beziehungsweise ich sorge dafür, dass die ein bisschen professioneller und größer wird und zwar mit und für euch, damit ihr dazulernen könnt, damit ihr euch austauschen könnt, damit ihr mehr dazulernen könnt in Sachen positiver Führung. Aktuell gibt es das alles noch zum Einführungstarif und jetzt geht es dann bald auch wirklich größer los. Wenn ihr Interesse habt, schreibt mir an community@positiv-führen.com, steht auch in den Shownotes. Was sind für Sie so typische Missverständnisse oder auch Vorurteile, Fehlannahmen gegenüber Positive Leadership, mit denen sie so zu tun haben.
Manchmal wird das verwechselt mit positiv denken. Also alles ist eh wunderbar. Nein, also auch im Positive Leadership kann man Dinge, die nicht gut laufen, und muss auch diese Dinge ansprechen. Es gibt halt mehrere Möglichkeiten, wie man solche Dinge anspricht. Es gibt auch mehrere Möglichkeiten, wie man sich Lösungen dafür erarbeitet und dann halt wieder so eine Schleife einzieht und sagt, na gut, dann probieren wir das jetzt einmal so aus, ob es damit besser wird. Wir sehen uns wieder in 2 Wochen, 3 Wochen, je nachdem, wie groß das Problem ist, oder 2 Monaten. Und dann schauen wir, sind wir schon in die richtige Richtung unterwegs, braucht es noch eine Nachbesserung. Also das heißt nicht, dass man sich nicht mit den Dingen, die nicht funktionieren oder die schiefgelaufen sind, auseinandersetzt. Das muss man schon, aber die Art und Weise ist es halt, ja.
Wenn ich Positive Leadership einführen will im Hotel, muss das dann von der Direktorin, von der Direktion nach unten zur Spa-Leitung von oben nach unten vorgelebt werden oder kann es auch andersrum gehen? Wie sehen Sie das?
Naja, Unternehmenskultur geht schon von der Führung aus. Also die Revolution kann auch von unten starten, aber ich denke mir, wenn diese Grundhaltung nicht von den Führungskräften gelebt wird, dann wird's schwierig. Also ich glaube, ja, das ist schon etwas, was top-down eingeführt werden müsste.
Weil das ist was ich immer wieder höre. Mich begeistert das als Teamleitung oder als Abteilungsleitung. Ich mache da eh schon viel, ich würde da gern mehr machen, aber mein Bereichsleiter oder mein Geschäftsführer, der oder die ist überhaupt nicht für Positive Leadership zu haben. Was sagen Sie da?
Naja, also ich denke mir, wenn ich jetzt Bereichsleiter bin und schon so ein Best-Practice-Beispiel in meiner Abteilung, einmal soweit ich das jetzt da beeinflussen kann, kann man sicher schon eine ganze Menge umsetzen. Aber wenn es das ganze Unternehmen betrifft, dann kriegt es halt mehr Kraft und mehr Schub. Ich kann mir jetzt gar nicht vorstellen, was so dramatisch dagegen spricht. Ja, ich überlege gerade, in meinem Kopf rattert's, wo ich mir denke, ja, was wären meine guten Argumente? Was sage ich? Ich habe keine Zeit oder was sage ich? Warum will ich das nicht machen? Ich weiß jetzt gar nicht. Was sind so Argumente dagegen?
Also es sind so Glaubenssätze, ja, so nach dem Motto, die Arbeit ist zum Arbeiten da und nicht zum Spaß haben. Also vielleicht ist es auch ein Mangel an Wissen zum Teil. Ich sage dann auch gerne, da wo es am dunkelsten ist, da leuchtet die kleine Funzel natürlich am hellsten und da bewirken vielleicht auch kleine Dinge schon am meisten. Und dann habe ich ja auch manchmal den Eindruck, dass Führungskräfte überschätzen, wie schnell ihnen der Kopf abgerissen wird für irgendwas und ihre eigenen Spielräume manchmal auch kleiner reden, als sie eigentlich sind. Weil dass jemand so schnell gefeuert wird, weil sie oder er dies oder jenes macht, vor allem wenn es dann auch noch positive Effekte mittel- und langfristig hat, ich glaube, das kommt seltener vor, als man es vielleicht befürchtet.
Ja, und es gibt ja auch wirklich viel Evidenz. Also wie gut und in welchem enormen Ausmaß sich positive Stimmung im Unternehmen auf die Leistung auswirkt. Das ist ja nicht eine Erfindung, das ist ja belegt.
Im Zweifelsfall für eine positive Führungskraft im Hotel, was ist wichtiger? Der Kunde mit seinen Bedürfnissen oder der Mitarbeiter, der diese Bedürfnisse zu erfüllen hat?
Das ist jetzt gar nicht leicht. Also es geht nur über den Mitarbeiter, definitiv. Und es gibt auch Kunden, die, wie es auch Mitarbeiter gibt, die tatsächlich nicht zum Unternehmen passen. Und das ist für mich schon wichtig. Also auch Kundenwünsche oder Kundenaussagen haben Grenzen. Ja, also wo man den Mitarbeiter schützen muss. Es kommt vor, nicht häufig, aber so ganz rassistische Aussagen zum Beispiel von Gästen, das ist nicht zu tolerieren. Dann ist es nicht der richtige Gast für unser Unternehmen. Das gibt es ganz, ganz selten, aber gibt es auch. Und der Umweg zu guter Leistung geht nur über den Mitarbeiter. Aus meiner Sicht gibt es jetzt nur 2 Möglichkeiten. Der Gast ist wirklich ein Gast, der ganz utopische Forderungen stellt. Oder der Mitarbeiter sieht etwas nicht, kann etwas noch nicht, kriegt etwas in die falsche Kehle, versteht das falsch. Dann geht's drum, ihm den Rücken zu stärken, ihm zu sagen, okay, schau, andere Kultur, der meint das vielleicht wirklich so oder so. Wie kann ich dir helfen? Oder bedien du den Tisch nicht? Das gibt es auch, dass wir einen Mitarbeiter von einem Tisch abziehen, weil das einfach wirklich nicht funktioniert. Der macht eine andere Abteilung, ein anderer Kollege geht hin und der Gast ist streichelweich und ganz easy und die zwei kommen halt nicht zusammen. Das ist halt eine Dienstleistung, wo zwei Menschen mit zwei verschiedenen Verfassungen, und die können halt leider vielleicht gerade an dem Tag von beiden Seiten nicht optimal sein, nicht zusammenkommen. Dann nützt manches Mal einfach, andere Menschen dorthin zu geben.
Drei letzte Fragen. Ihre wichtigste Stärke?
Meine wichtigste Stärke? Ich glaube schon, die Stärken und das Potenzial in den Mitarbeitern zu sehen und sie zu fördern.
Ihr wichtigster Erfolg?
Wir wurden als das beste Preferred Hotel Europas ausgezeichnet. Das war schon eine große Auszeichnung.
Was soll man später mal über Sie sagen?
Dass sie eine gute Chefin war.
Ganz herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen.
Eigentlich war es das mal wieder mit Positiv Führen, aber nur fast. Wir haben nämlich eine Neuigkeit. Was hast du gelernt aus dieser Folge? Was hat dich beeindruckt? Wo sind vielleicht auch noch Fragen offen? Natürlich kannst du mir das wie immer an kontakt@positiv-führen.com oder auf Social Media schreiben. Aber, und das ist diesmal neu, du kannst mir auch eine Sprachnachricht schicken, ganz unkompliziert, an Speakpipe. Auch dazu findest du den Link in den Shownotes. Und unter den ersten Einsendungen, die mir hier Sprachnachrichten, Kommentare, Fragen, Rückmeldungen schicken, die ich dann auch hier in den Podcast einbauen werde, verlose ich 3 Bücher. Speakpipe.com/positiv führen wäre der Link, aber wie gesagt, habt ihr dann auch in den Shownotes. Danke, liebe Andrea Fuchs, für das Gespräch. Die Website zum Hotel und den Link zu Andrea Fuchs LinkedIn-Profil findet ihr natürlich in den Shownotes. Danke, liebe Marion, liebes Ikone-Team, für die super Betreuung mal wieder. Und danke euch, liebe Zuhörenden, fürs Dabeisein, fürs Zuhören, fürs Unterstützen. Alles Gute euch im Job und im Leben. Ciao, Servus, bye bye.